Herzlich willkommen bei deinem neuen Lieblingspodcast mit deinen beiden Aktienbuddies von MVI. Mein Name ist Philipp.
Und mein Name ist Marcel. Und wir heißen euch herzlich willkommen zu unserer Folge Nummer 226.
Ja.
Und heute wieder spannende Themen, zum Beispiel Quartalszahlen, wie jede Woche.
Dann sprechen wir über einen großen, großen Mediendeal.
Okay, wird spannend. Einen Deal habe ich auch in der Pharmabranche.
Dann sprechen wir über ein Rüstungs-IPO, welches es in Deutschland diese Woche gegeben hat.
Neuigkeiten bei Bud gibt es.
Dann sprechen wir über Disney.
Flixbus ist mit dabei.
Apple.
Und WeWork.
Ich wusste gar nicht, dass es sie noch gibt. Umso erschreckender das, was sie vorhaben. Deswegen müssen wir darüber sprechen. Und zu guter Letzt geht es dann, bevor wir zum Hauptthema kommen, Alibaba. Und was ist denn eigentlich unser Hauptthema heute, Marcel? Ja,
wir wollen heute mal das ganze Thema KI ein bisschen einordnen, ein bisschen umrunden, unsere Gedanken dazu teilen. Da haben wir auch tatsächlich nicht viel aufgeschrieben, einfach schon aufgrund dessen, dass wir da natürlich jeder unsere Gedanken gemacht haben.
Wir werden live ChatGPT fragen.
Genau.
Ja, was richtig, hältst du von KI?
Was hältst du von KI? Was hältst du von dir selbst? Genau, und das wird unser Hauptthema und da denke ich, wird es auch noch spannende Themen dazu geben. Natürlich, weil wir ja auch den Trend gerade sehen, wie die KI durch die Decke geht. Einige Player sind da ja doch ganz schön mit dabei. Philipp, auch diese Folge ist nicht ganz umsonst. Klar, für unsere Community ist sie, ich sag mal, kostenlos. Aber wir haben natürlich trotzdem einen Werbepartner mit dabei.
Aber wir haben natürlich wie immer einen sehr tollen Werbepartner mit dabei, deren Produkte und Dienstleistungen wir selber nutzen. Und das ist nämlich die Consorsbank. Ich bin hier seit Jahren schon lange auch hier zufriedener Kunde. Und der Stefan ist ja auch oft dabei und gibt uns seine Markteinschätzung. Und wir haben ja unseren Fonds, also unser Wikifolio. Und da sind wir natürlich selber investiert mit Skin in the Game. Und schauen wir uns das Ganze doch einmal kurz an, bevor wir auch gleich wieder Anteile kaufen werden. Wir gehen schnell auf unseren Wikifolio-Fonds und er läuft ja eigentlich ganz gut. Aber man muss natürlich auch sagen, wir lernen hier noch. Und ich habe es in dem Video gesagt, wir haben diesen Fonds ja aufgesetzt, um unser gemeinsames Vermögen, was wir auch hier dank euch natürlich, dank unserem Werbepartner, wie zum Beispiel die Consorsbank einer ist, auch hier investieren können und vermehren können. Und läuft eigentlich ganz gut, seitdem wir das machen. Ja, das muss man auch so sagen. Wir haben natürlich uns jetzt... Für mich persönlich waren wieder zwei Learnings. Wir hatten als letztes gekauft aus verschiedenen Gründen Puma, weil sie ja eigentlich auch so abgestraft sind. Aber machen wir uns mal nichts vor. Ich glaube, wir beide würden Puma gar nicht so in unser privates Depot kaufen, oder?
Genau, das heißt ein Fehler. Es war ja technisch eigentlich ein guter Einstieg.
Ja.
Und dann kamen ja diese Zahlen, die, ich sag mal, relativ stark enttäuschten. Damit hat man natürlich auch nicht gerechnet.
Ja.
Und dann ist auch die Unterstützung gerissen. Jetzt haben wir ja vor allen Dingen erstmal diesen kleinen Rebound, den es da gab, in Richtung 40 jetzt erstmal wieder abgewartet. Und ja, klar, man muss manchmal auch, ich sag mal, wenn Neuigkeiten reinkommen, auch einfach neu bewerten.
Genau. Ganz und klar. Das ist so dieses Learning. Ich glaube, wir würden jetzt nicht nochmal ein Unternehmen, was so stark abgestraft ist, wo wir beide selber auch nicht investieren würden, unser gemeinsames Geld dort reinstecken.
Dann machen wir auch nicht das,
genau. Genau, also um es schon mal vorwegzunehmen, Puma wird uns jetzt nicht heute oder morgen verlassen, aber in nächster Zeit wahrscheinlich, wenn wir hier vielleicht auch diese 15% wieder aufgeholt haben, weil wir wollen natürlich hier ein qualitativ hochwertiges Depot für uns schaffen. Und da sind wir trotzdem auf einem guten Weg dahin. Ein weiteres Unternehmen, welches wir vor dem Dip gekauft haben, war Air Products und Chemicals. Ich bin ja auch hier selber investiert. Ich bin auch überzeugt, Industriegas. Es gibt eigentlich nur drei Player auf der Welt. Linde, Air Liquid und Air Products und Chemicals. Ich bin bei Linde und Air Products und Chemicals auch privat investiert. Die Quartalszahlen waren so lala. Ja, ein kleiner Umsatzrückgang, 5% in den USA. Ich bin total gespannt, wie sich das auswirken wird auf die nächsten Quartalszahlen auch von Corporate America, von den Industrieunternehmen.
Ja.
Ob das so schon mal den Anschein macht, da passiert irgendwas. Was sie aber richtig gut gemacht haben, scheint ja Wasserstoff zu sein. Also ich glaube, wenn man in Wasserstoff investieren wollen würde, wäre eigentlich Air Products sowie aber auch Linde. Die haben auch Zahlen mitgebracht, da hast du dich ein bisschen näher mit beschäftigt, oder?
Genau, also ich habe Air Products heute auch in den Quartalszahlen mit. Und tatsächlich, wir können ja direkt einsteigen, sind ja hier, ich sag mal, die Gewinne schon deutlich unter den Erwartungen geblieben, als es so mitgenommen wurde. Also sprich, 18 Dollar Cent hat man hier verfehlt. Das ist unüblich für ein so stabiles Unternehmen, das muss man einfach sagen. Und der Umsatz von 3 Milliarden, das ist ein Rückgang von 5,6% im Jahresvergleich und auch 210 Millionen weniger, als man erwartet hatte. Und vor allen Dingen auch in Amerika gingen die Umsätze in Höhe von 1,3 Milliarden Dollar im Vergleich zum Vorjahr um 10% zurück. Also sprich, gerade USA hat hier deutlich underperformed, muss man sagen. Und hier gibt es natürlich auch ein paar Gründe. Die Volumina von eben der höheren Wasserstoffnachfrage, die du schon angesprochen hast, die waren deutlich besser, aber eben auch die Preise dafür beim Einkauf waren nicht ganz so günstig. Und insofern hat sich das hier so ein bisschen, ein bisschen auf die ja, Entwicklung gedrückt und das tut hier auf der Seite ein bisschen weh, kann aber langfristig natürlich auch ein höherer Hebel sein. Muss man halt abwarten. Und da bin ich bei dir. Ich glaube auch, dass hier natürlich die Spannung eher darin liegt, wie die nächsten Quartale sein sollen. Die Prognose für 2024 heißt ein Gewinn von 12,20 bis 12,50 pro Aktie. Und der Konsens war auch hier höher mit 12,96, also sprich fast $13 je Aktie. Also sprich, auch da ist das Wachstum etwas geringer als erwartet. Und die EPS-Prognose für das kommende jetzt Quartal ist auch deutlich unter dem, was der Konsens erst dachte. Und deswegen ist ja diese Aktie auch so stark gefallen. Und ja, wir sind kurz vorher rein, weil ich sag mal, bei so einem Industriedefensivwert rechnet man jetzt nicht unbedingt mit so einem Einbruch. So einem, ne? Und das ist auch kein, oder? Und das würde ich mal kurz noch zurückweisen, weil wir hatten zum Beispiel einen Kommentar, dass das eher Zockerei ist, wenn man vor den Quartalszahlen reingeht, würde ich zurückweisen, weil es ist keine Zockerei, wenn du einen Defensivwert, auch Dauerläufer, vor den Quartalszahlen kaufst. Es ist, man müsste jetzt mal schauen, wie viele Quartale war das der Fall, dass die Aktie so unter Druck geraten ist. Ne? Das ist wahrscheinlich ja, in den letzten 10 Jahren eher an wenigen Fingern abzählbar.
Ich glaube auch tatsächlich, dass wir in 5 Jahren diese 19% hier nicht mehr sehen werden.
Genau.
Ich bin total gespannt, weil ich werde ja wahrscheinlich in meinem privaten Depot, du weißt ja selber, ich kaufe ja immer so ungefähr ein Drittel eine Position nach den schlechtesten Performer des Monats. Und ich glaube, Air Products hat gute Chancen, diesen Monat die rote Laterne in meinem Depot zu haben. Aber ich wäre gar nicht böse drum, weil dann könnte ich hier auch nochmal richtig schön aufstocken. Kommen wir nochmal zurück zu unserem Fonds.
Genau.
Und da geht es jetzt nämlich darum, wir wollen ja jetzt auch nochmal investieren. Es ist Donnerstag, der 8. Februar, 18.18 Uhr. Ich hoffe, wir können uns jetzt überhaupt noch hier, aber ich glaube, wir kaufen bei Lang und Schwarz, die haben wir ein bisschen länger offen.
Genau.
Wir loggen uns ein bei der Consorsbank. Das Schöne ist hier, 4-Augen-Prinzip. Ich tippe ein, du gibst frei. Eigentlich nicht. Eigentlich bist du hier der Boss.
Ja.
So, schauen wir uns das Ganze mal an.
Einer hat
wie ist eigentlich die Entwicklung von unserem Wikifolio? Da ist es auch schon. Also einmal haben wir in The Future Starts Now investiert. Und auch da sind wir schon 3,53% im Plus. Und mit unserem anderen Wikifolio sind wir 13,53% im Plus. Marcel und ich würde einfach sagen, wir kaufen jetzt hier auch nochmal ein paar Anteile. Und wir haben aktuell 127, ich würde sagen, wir kaufen 8 Stück für 1026 Euro.
Genau.
Und dann möchte ich dich bitten, das einmal freizugeben. Wir fordern einen aktuellen Kurs an, 128,28 €.
Ja, auch immer schön, dass dann hier gleich die Abfrage ist. Das ist natürlich auch eine gewisse Sicherheit, dass
genau, man
eben nicht jetzt hier dem Missbrauch unterliegt. Genau.
Deswegen
ist, mach sollte
uns reich.
Funktioniert haben.
Dann würde ich sagen, wir springen nochmal ganz kurz, bevor wir weitermachen mit den Quartalszahlen. Also Order wurde erfolgreich ausgeführt. Springen wir nochmal ganz kurz rein in The Future Starts Now und bedanken uns da natürlich auch bei allen, die dort investiert sind und diesen Weg mit uns gehen. Hier sind es unsere Top 10 Picks und was soll ich sagen, hier läuft es richtig gut. Wir sind von unten einfach mal, also Pfizer, Vonovia, Task Us, Minus, aber dann wird es eigentlich alles auch schon grün. Ja, Royalty Pharma, Alphabet, Caring, Hershey's, Cloudflare wird auch richtig stark an, Autodesk 12,4% und Snowflake aktuell schon 16,4%. Ich sag mal so, so kann es weitergehen.
Ja, richtig, klar. Ne? Also so kann man natürlich dann auch das Jahr weiter gestalten. Um mal auf die Consorsbank zurückzugehen, also es ist nicht nur leicht zu handeln und auch allgemein das Depot in den Vordergrund zu stellen, sondern das Schöne ist ja hier, man kann alles in einem haben. Ja? Also man hat nicht nur einen Broker oder einen Depotanbieter, sondern tatsächlich auch vom Girokonto bis hin zu vielen, vielen anderen Sachen kann man hier eigentlich auch rundum
finanzieren. Ich habe alles dort. Tagesgeld, meine Frau ist da. Das Schöne ist auch, das Kinderdepot ist auch mit dabei.
Ist auch da, ja.
Genau. Auch das Kinderdepot von meinem Sohn, auch da kann ich schön alles immer einsehen etc. Coole Sache. Ich würde sagen, wir stellen euch den Link zu einem Consorsbank-Depot einfach mal in die Shownotes. Und jetzt, Marcel, denk daran, ich habe noch als Spekulation offen, wir werden unser Wikifolio 2023 nicht schlagen. Es könnte sein, dass ich verliere.
Ja, es ist auf einem guten Weg, dass es in die Richtung geht. Ja. Ich möchte noch mal ganz kurz abgrenzen, Air Products and Chemicals, mit Linde.
Ja.
Bei Linde war es ein deutlich besserer Bericht. Dort hat man mehr Umsatzwachstum, aber ähnlich ist man auch hier beim Gewinnwachstum etwas unter Druck. Das heißt, man hat eigentlich diesen Effekt des Umsatzes nicht wirklich das Problem, aber eher auch beim Gewinn merkt schon, dass da ein bisschen, die Wachstumsbremse feststeht. Weitere Quartalzahlen, es war diese Woche übrigens sehr viel Quartalzahlen. Wir haben auch, ich sag mal, die wichtigsten bei Instagram hochgeladen in den Stories. Dort kann man das auch immer aktuell natürlich sehen. Eine erste Bewegung in dieser Woche, die sich richtig stark nach oben bewegt hatte, war Palantir. Ja, lange tot geglaubt, ja, und tatsächlich muss man sagen, ist die
Aktie. Hätte man auch wieder drauf kommen können.
Sorry. Ist halt ziemlich stark. Ja, eigentlich war es schon vor. Also, Palantir war schon vorher ein KI-Wert, bevor es KI überhaupt in dem Sinne gab, wie wir es jetzt kennen.
Ja.
Das muss man einfach sagen. Also, damals, als sie an die Börse kam, war es, ja, was ist das? Ja, ein KI-Wert, die Daten auswerten und dann einfach den Kunden da gewisse Vorteile bieten. Und das, ja, die Dynamik hier legt zu: 20% Wachstum. Ja, das ist mehr als erwartet, auch ein gutes Stück mehr als erwartet. Der Gewinn im Einklang, also hier nichts Großes überraschend, das im Positiven wie im Negativen. Trotzdem hat man 35% mehr Kunden, man hat eine 35%ige Marge, man hat 3,7 Milliarden Dollar liquide Mittel mittlerweile. Das ist auch ordentlich, das kann man, ich sag mal, schon mal hervorheben, weil auch damit kann man sehr viel anfangen. Der Ausblick für 2024. Ein Umsatz von 2,65 Milliarden Dollar ist ein bisschen mehr, als der Konsens erwartet hat. Ein kommerzieller Umsatz, der um 40% steigen soll, also nicht die staatlichen Kunden, sondern eben die privaten Kunden. Das ist auch wichtig, weil hier natürlich auch ein wichtiges Geschäftssegment bedient wird. Und da sieht man auch, dass die Dynamik im privaten Sektor deutlich zunimmt, gerade auch was die Sachen Sicherheit und KI zusammensehen. Ne? Der Gewinn bei 850 Millionen Dollar etwa soll er liegen und Dan Ives ist Analyst bei Wedbush und das musste ich jetzt mal mitbringen. Er sagte, und das ist ein Zitat, Palantir ist der Lionel Messi der KI. Also das fand ich spannend. Ja, also er sieht da hier offensichtlich einen besonderen, ja, ich musste es jetzt mitbringen. Das fand ich so witzig. Ich hätte nicht gedacht, dass man so einen Vergleich ziehen kann, aber Palantir scheint hier besondere Fähigkeiten vorzuweisen im Bereich der KI. Und man muss ja sagen, die Börse hat immer recht, der Markt hat immer recht, die Aktie stark gestiegen, jetzt mittlerweile den dritten Tag in Folge seit der Bekanntgabe schon der Zahlen.
4,5%.
Ja, genau. Und die steigende Rentabilität führte eben jetzt auch zum Kursanstieg von zeitweise 30% an einem Tag, darauf wieder 5%, jetzt wieder 4%. Also ich bin noch dabei, ich bin investiert, Disclaimer-Hinweis, nach wie vor eigentlich eine Altposition, hatte auch schon überlegt, die zu schließen. Andererseits ist die Dynamik gerade so gut, warum sollte man dann ja, in der Bremse reinwerfen, das ist vielleicht Quatsch. Aber ich werde es mit kritischen Augen weiter natürlich ansehen und inwieweit Palantir dann noch weiter ja, profitieren kann auf diese hohe Bewertung. Das wird natürlich dann fraglich sein, aber auch spannend. Du bist nicht investiert, du wirst wahrscheinlich auch nicht investieren in Palantir.
Nee.
Krass.
Ich mag ja auch Messi nicht so.
Achso, du bist kein großer Messi-Fan.
Nee, ich bin eher mehr so Team Ronaldo.
Echt, ja?
Ja.
Ich mochte beide einfach. Ich liebe guten Fußball.
Ach so,
ja. Deswegen kann man sich beide angucken.
Aber ich vertraue niemandem, der so kleiner ist als ich.
Ja, stimmt. Der ist sehr, sehr klein. Okay.
Da habe ich immer Angst.
Da hast du Angst.
Ja.
Kleine Hunde bellen lauter. mitgebracht habe ich noch Fortinet. Sehr spannendes Unternehmen, einfach weil auch die Kursbewegung sehr spannend dazu war. Wir befinden uns also hier im Cybersecurity-Bereich. Hier hat man den Gewinn auch deutlich übertroffen. Das war sehr positiv. Der Umsatz lag mit 1,42 Milliarden Dollar in diesem Quartal 11% höher als im Jahre zuvor. Auch das sehr, sehr gut und auch über den Erwartungen. Und für das Geschäftsjahr 2024 hat man einen Umsatz von 5,7 bis 5,8 Milliarden Dollar prognostiziert. Der Konsens sagte 5,9. Eigentlich dahingehend ein bisschen weniger, aber man muss auch sagen, dass die, ja, die Serviceeinnahmen, auch die Marge an sich in sehr guten Bereichen sind, deswegen wahrscheinlich auch ein Tropfen auf den heißen Stein. Die Aktie startete 16% im Plus und wurde dann im Laufe des Handelstages sehr schnell abverkauft, auf nur noch 0,5%. Und dann später, also dann später 1 bis 0,5, da ging es dann so ein bisschen runter. Und diese ganze Überraschung der guten Zahlen wurde komplett abgebaut, aber der Ausbruch hatte trotzdem stattgefunden vorerst. Mal schauen, ob der anhält und vielleicht eine gute Möglichkeit, diesen ja, Rücksetzer direkt wieder zu nutzen, um langfristig von dem Trend Cybersecurity, ich sag mal, vielleicht auch in der Bewertung her, ein bisschen vernünftiger als CrowdStrike mit Fortinet, aber klar, Wachstum ist auch nicht ganz so üppig, ne? Also CrowdStrike, du hast Wahnsinn. Ja gesagt, 600% im Plus in deinem
Fast Depot. Fast, ja. Aber die haben auch über 180% in den letzten 12 Monaten gemacht.
Ja. Naja, lass uns nicht drüber reden, es tut nur so
Aber weh. Ich werde nichts mehr verkaufen. Ja, ich weine mich jetzt jeden Abend in den Schlaf, wenn ich in mein Depot gucke. Wenn ich denn, überleg mal, ich habe bei 100% die Hälfte verkauft.
Mhm. Wo würdest du jetzt stehen? Ja. Ja? Schade.
Da freue ich mich auch gar nicht.
Was ist das Learning daraus? Ja, lass Gewinne laufen.
Ja, also ich finde das Learning, man sieht es ja auch gerade bei unserem Fonds, es ist viel schwieriger, bestehendes Geld zu verwalten, als wenn du eigentlich weißt, da kommt jeden Monat Kohle rein. Ja, also einfach ruhig bleiben. Aber ich habe es im Moment auch, man merkt ja wieder dieses Kribbeln, ja, die Börsen laufen wieder, man ist, oh Gott, ich muss dabei sein. Aber pur. Ich muss wieder aufhören, so viel in mein Depot zu gucken.
Ja.
Aber durch den ganzen Streik, der in Deutschland im Moment stattfindet, bin ich zu viel zu Hause und habe zu viel Zeit.
Ja, hat Vor- und Nachteile.
Ab nächste Woche ist wieder.
Geht's wieder los, da kannst du wieder abschalten. Ich möchte ganz kurz noch auf Disney eingehen, auch in aller Kürze. Die Aktie mit 11% heute sehr, sehr gut im Plus. Es hat heute auch frisch erst die Zahlen mitgebracht. Und man muss sagen, der Verlust von Disney Plus ist nicht mehr allzu hoch, also ist deutlich gesunken. Das ist sehr, sehr erfreulich. Man hat vor allen Dingen die Kostenbremse hier wirken sehen. Also da hat der Bob Iger alles das, was er ihm gesagt hat, was er kostenseitig einsparen möchte, ja auch schon, ich sag mal, auf einen guten Weg gebracht. Die Dividende wurde um 50% erhöht. Das klingt viel, ist aber auf dem Niveau jetzt auch keine wahnsinnige, üppige Anhebung, aber völlig okay. Und man rechnet damit, dass man dieses Jahr sogar mehr als $4,50 Gewinn macht pro Aktie, was vorher bei Analysten bei 3,7, 3,8 stand, was natürlich eine Überraschung ist, warum auch die Aktie heute hier läuft. Die Parks haben weiterhin, sind so die Cash-Cow nach wie vor, laufen auch gut und insofern muss man sagen, scheint es hier ganz interessant zu sein. Ich finde auch die Entwicklung, was man jetzt mit ESPN anfängt, so ein bisschen auch interessant.
Sprechen wir gleich drüber.
Aber da kommt dann nochmal was dazu.
Wir müssen vielleicht noch ganz klar sagen, Fortinet. Also wir sind am Überlegen, hier eine Position aufzubauen für unseren Fonds.
Das stimmt, ja.
Deswegen bitte beachtet unseren Disclaimer.
Genau, sind aber noch nicht drin. ARM ist heute doch unbedingt erwähnenswert.
Also oh ja.
ARM.
Ja, endlich sind sie nicht mehr überbewertet.
Die Philipp
unterbewertet.
Entschuldigung. Du wolltest die von Fleck weg
hätte
zum
ich mal
IPO
müssen.
Kaufen
hätte
wollen.
Hätte ich es mal gemacht.
Und warum haben wir sie beim IPO nicht gekauft? Weil wir dachten, die Bewertung ist doch völlig üppig, völlig weit weg.
Ich hätte es machen müssen.
Ja, hätten wir beide, aber damit konnte keiner rechnen. Und jetzt nach den Zahlen, und die jetzt auch nicht so üppig waren, 56% plus die Aktie, also eine komplett neue Bewertung innerhalb eines Tages, was völlig, völlig irrational erscheint, erstmal auf den ersten Blick. Sie sind natürlich Mitgewinner von KI, muss man sagen, auf dem zweiten Blick. Und jetzt haben es die Zahlen auch gezeigt. Und vor allen Dingen auch der Ausblick hat es gezeigt. ARM hat hier wirklich die Prognosen und vor allem auch die Margen angehoben, weshalb man hier jetzt ein Kursfeuerwerk sehen kann. Wer dabei ist, Glückwunsch.
Wenn man ein Unternehmen eine Marge hat von 95%, eine Bruttomarge, wie? Nein, irgendwann ist Ende.
ja, das ist
oder du
schwierig.
Hast irgendwelche Umpa-Lumpas, die da für dich arbeiten. Also,
ja. Ansonsten, bessere Tricks kennt eigentlich nur
aber ich glaube, ich ganz ehrlich, also wäre ich zum IPO eingestiegen, ich wäre heute raus, dann hätte sich dieses Ding innerhalb von kurzer Zeit jetzt mehr als verdoppelt.
Ja.
Ich glaube, spätestens heute hätte ich gesagt, jetzt ist
ja.
Also es tut ja nicht Not, immer Gewinne mit überall mit hinzunehmen. Also ich weiß, was würdest du jetzt machen, wenn du beim IPO heute eingestiegen wärst?
Boah. Ja, ja.
Dann
also
rechnen wir es mal kurz aus. $121,75 durch $51. Ja, dann wären das jetzt 138% seit, und jetzt kommt, dem 13. September 2023. Was würdest du jetzt machen? Würdest du Teil verkaufen, würdest du komplett verkaufen?
Ja, also das
Thema, Unternehmen ist doch nicht einfach jetzt seit gestern Abend das Doppelte wert. Also doch, ja.
Also ist
an
es.
An der Börse, also
die Hälfte von dem, was es war, ist jetzt 50% mehr wert und mehr als das, schon 60% mittlerweile. Also es ist natürlich heftig. Und natürlich sind hier Gewinnmitnahmen sehr wahrscheinlich, weil wenn an einem Tag eine Aktie 60% steigt, wird sie wahrscheinlich auch Gewinnmitnahmen nach sich ziehen. Aber gut, das haben wir bei Nvidia und Supermicro
auch gedacht. Schon gesagt, ja.
Am Ende des Tages, ist die Frage, wo die Reise hingeht.
Was würdest du jetzt machen?
Fällt mir schwer, diese Antwort zu geben, weil so ähnlich stehe ich vor Supermicro und auch vor Nvidia, weil man halt teilweise denkt, na gut, es müsste eigentlich ja doch mal wieder einen Rücksetzer geben und dann kann ich ja immer noch einsteigen. Die Frage ist nur, bin ich dann auch wieder am richtigen Punkt drin? Ja. Und das ist ja meistens das, woran es scheitert und das habe ich jetzt schon oft genug gelernt, dass das nicht klappt.
Du kannst doch eine Spekulation draus machen. Dir fehlt ja noch eine von letzter Woche.
Das stimmt, aber ich kann jetzt nicht sagen, ARM wird deutlich unter dem stehen
kannst
wie
du.
Heute. Das wäre für mich nicht wahrscheinlich. Ich glaube, bei ARM kann ich mir nur hier den Punkt verbrennen. Das kann ich so nicht annehmen. Also Hut ab vor den Zahlen, Hut ab vor diesen Ergebnissen. Glückwunsch an alle, die investiert sind, muss man sagen.
Wer jetzt FOMO hat, bitte nur noch über einen Sparplan nachdenken.
Ja, also wer noch nicht,
also jetzt einsteigen.
Es ist auch nochmal ein Unterschied, ob ich schon drin bin und überlege, was ich jetzt mit der Position mache oder ob ich jetzt einsteige. Also einsteigen würde ich auf dem Niveau tatsächlich jetzt aktuell einfach mal nicht. Jetzt würde ich wirklich warten auf eine Korrektur und dann deutlich das heißt deutlich, wahrscheinlich günstiger kaufen, wenn man doch die Chance hat. Ist aber eine andere Position, als wenn man schon investiert wäre. Bin ich nicht und deswegen, ja, versprühe aber auch gar keine FOMO, weil ich sag mal, selbst wenn man hier die Runrate nimmt von 800 Millionen Umsatz in einem Quartal, dann ja, ich meine, selbst wenn man jetzt die 2,8 oder 2,9 schafft in diesem Gesamtjahr, das ist halt im Vergleich zur Bewertung von.
Wir sind bei einem KUV von 80. über 20.
Ja, von über 20, ja. Ich meine, klar, Nvidia hat das, ist auch so, aber ach Leute, ich weiß es nicht. ARM
produziert halt die ganzen Chips, ne?
Ja, ja, klar. Irgendwo kommt es halt her, ne?
Also die designen die.
Die designen die. Hm. Naja, wir stehen hier ratlos daneben und ich meine, wir
schreibt
freuen uns
für gerne mal in die Kommentare.
Eure Meinung.
Was ja. macht ihr? Habt ihr ARM noch? Lieber ARM ab als ARM dran?
Ja, lieber ARM drin in dem Fall. PayPal möchte ich noch ansprechen. Klar, die Quartalszahlen sagte wieder einer, oh Mist, alles Mist, minus 12%, auch hart getroffen, keine Frage. Aber hier muss man auch eins Wichtiges sagen. Sie haben erst vor kurzem jetzt natürlich ihren neuen Weg geschildert. Dieses Jahr, das war ja auch schon klar, steht im Umbruch. Das heißt, man hat oder nimmt die Gelder und investiert die in diese neuen Technologien, in die Kundengewinnung, ins Marketing. Und gleichzeitig hat man natürlich auch nochmal Aktienrückkäufe in Höhe von 5 Milliarden, was 7% der Marktkapitalisierung betrifft. Also auch da, ich sag mal, ist das ein Übergangsjahr. Wer hier richtig Geduld mitbringt, hat hier vielleicht eine Chance. Oder wer, ich sag mal, jetzt auf Zeit spielt, kann hier auch eine Chance haben. Ne? Ganz klar, weil wenn das wirkt, ist PayPal natürlich trotzdem noch top dabei. Und was man auch sagen muss, klar, es sind ein paar weniger Kunden, aber der Ertrag pro Kunde ist deutlich gestiegen. Und das ist eigentlich eine sehr positive Zahl. Aber wird vom Markt noch nicht honoriert. Und von letzter Woche noch der eine Nachtrag, Meta, boom. Also wirklich, Meta hat alles abgeschossen. Es kam ja nach unserer Aufnahme raus. Ja, mega Wachstum,
Hut ab.
Riesige Dividende, oder nee, also riesig, dass eine Dividende gezahlt wird und 50 Milliarden Aktienrückkaufprogramm, also wirklich Hut ab, dass die Aktie so durchdreht, ist natürlich, auch hier würde ich noch sagen, abwarten, nicht einsteigen, aber wer das Ganze bei
alle
800,
ETF-Anleger sind eh drin.
Ja, das stimmt, ja. Wer bei 100 Dollar damals eingestiegen ist, einen herzlichen Glückwunsch, hätte man machen sollen. Ich hatte überlegt, aber war halt auch nicht richtig sicher, was jetzt die Zukunft ist von Meta. Naja, manchmal gehört den Mutigen die Welt.
Wir haben ja schon öfter hier auch darüber gesprochen, dass Disney irgendwie was mit ESPN machen möchte.
Ja.
Und es gibt einen großen Mediendeal. Also ESPN, Fox und Warner Brothers oder Warner schließen sich zusammen, um eine Sport-Streaming-Plattform zu schaffen. Und das finde ich ziemlich clever und auch ziemlich genial.
Ja.
Weil wenn du jetzt auch so in Deutschland überlegst, du hast ja die einen, die anderen und die und den nächsten.
Und wie oft hast du schon gehört, wie viel Geld muss ich im Monat ausgeben, um alle Bundesligaspiele zu hören?
Und das ist ja wirklich ein Problem.
Ist es.
Und dafür gibt es jetzt in den USA eine Lösung. Und der neue Dienst wird als eigenständige App sowie als Teil eines Pakets von Max, Hulu und Disney Plus Abonnenten verfügbar sein. Der Geschäftsführer von Fox, Warner Brothers, Discovery und, oder die Geschäftsführer und Disney, haben tatsächlich, werden jetzt alle Mehrheitseigentümer, also sie werden alle ein Unternehmen untergleichen sozusagen aufbauen. Und das Angebot wird die Auswahl für Fans erweitern und denjenigen, die vom traditionellen Pay-TV abgekoppelt sind, einen neuen, auf Sport ausgerichteten Dienst anbieten. Die Medienunternehmen in den USA haben lange gezögert, ihre wertvollsten Übertragungsrechte, wie zum Beispiel die National Football League, Baseball oder auch Major League Basketball, außerhalb des hochpreisigen traditionellen Kabelpakets mit anzubieten, weil du willst natürlich die Kunden dort lassen, ja, schön margenreiches Geschäft. Sport ausschließlich auf Streaming-Plattformen zu sehen, das gibt's so noch nicht, aber ich glaube, das ist tatsächlich die Zukunft. Interessant ist, Disney hat trotzdem klargestellt, dass sie weiterhin auf der Suche sind nach einem potenziellen strategischen Partner und sie wollen nämlich an ihrem Plan festhalten, eine eigenständige ESPN-Streaming-App für diejenigen anzubieten, die nicht das All-in-One-Paket der drei Unternehmen ja, wahrnehmen wollen. Es wird total interessant, auch was es kostet. Es soll, glaube ich, 70% des gesamten Sportmarkts in den USA auch abdecken. Ich glaube, das könnte doch einige Kunden generieren. Ich glaube, das würde auch hier in Europa würden das einige wahrnehmen oder annehmen, wenn du jetzt auf einmal alle Fußballspiele in einer App gucken könntest. Oder? Was denkst du?
Klar, also alles, was es, ich sag mal, erleichtert, vielleicht auch vergünstigt, dadurch, dass du einfach ein größeres Paket oder an sich ein Paket hast und dann vielleicht auch andere Sachen kündigen kannst, wirst du das vielleicht eher holen. Ne? Also die Frage ist, was wird DAZN machen? Ja, die haben ja im Prinzip das ganze Thema Fußball eigenständig. Und also ich bin eigentlich gespannt auch, ob sie irgendwelche Lizenzen dann auch in Europa kriegen und ob das dann Fußballfokus wird. Ich meine, in den USA ist ja natürlich auch ein anderer Sportfokus da. Insofern dürfen wir erstmal beobachten, wie es dort anläuft, diese Streaming-App. Und mir gefällt es auch, man muss auch manchmal zusammenarbeiten, um da was zu schaffen. Einen dicken Deal, sogar zwei, gab es in der Big Pharma. Und
beim ersten sind wir investiert.
Genau, Novo Nordisk. Wir sind beide investiert, also bevorzugt eigentlich die Mutter von Novo Nordisk, Novo Holdings, ist ja hier auch, ich sag mal, insgesamt ein Dauergast im Podcast, möchte Catalent für 16,5 Milliarden Dollar übernehmen. Und Catalent selber hat schon zugestimmt. Sie sind Vertragsentwickler und Produktionsunternehmen und man soll wohl 63,5% US-Dollar je Aktie in bar erhalten von Novo Holdings. Und zu Novo Holdings selber gehörte nicht nur Novo Nordisk, sondern auch Novo Zymes und NNT zur Holding. Das ist also schon, ich sag mal, ein großes Unternehmen. Und Catalent selber hat ja mittlerweile, ich glaube, was waren es, 50 Abfüllstandorte. Und nun ist der Plan, dass Novo Holdings an Novo Nordisk 3 Fill-Finish-Standorte von Catalent direkt an Novo Nordisk verkauft, um eben hier die Abfüllstandorte entgegenzuwirken zu den Lieferengpässen von Wegovy, dem Abnehmmedikament. Und das ist ja das Problem bei Novo Nordisk. Wir können nicht liefern, zu viel Nachfrage, aber zu wenig vorhanden. Und das wird sich dann 2026 schrittweise erhöhen und dann auch regulieren. Und schon nächstes Jahr soll ja auch schon mehr sein.
Die Werke werden sein Belgien, Italien und den dritten.
Zweimal Italien, glaube ich.
Zweimal Italien?
Oder zweimal Italien war es, ja. Also müsst ihr jetzt mal nachgucken, um nichts Falsches zu erzählen. Ich glaube, zweimal Italien, einmal Belgien. Und die Behörden sollten also angeblich grünes Licht geben, einfach weil Catalent selber 50 Standorte besitzt und nur 3 an Novo Nordisk abgegeben werden. Ja, also weil es hieß so ein bisschen, dass Eli Lilly da wahrscheinlich klagen wird oder da ein Problem mit hat. Klar, kann man ja auch verstehen, das sind ja echte Wettbewerber miteinander. Aber ich glaube, dass das dann trotzdem durchgeht, weil 3 von 50 einfach eine vernünftige Geschichte ist. Und man hätte jetzt auch von Novo Holdings sagen können, ja, wir geben den 20 oder 25. Ne? So muss man sagen, könnte das schon verantwortungsvoll sein, denn Catalent hat ja natürlich auch andere Kunden, die nach wie vor bedient werden wollen bei den Abfüllwerken und das bleibt bestehen. Und interessant finde ich auch, dass der Investor Elliott, man kennt ihn ja hier, ne, immer mal zu Gast in diesem Podcast rein thematisch, der ist bei Catalent beteiligt und kann sich nun über einen echt dicken Deal freuen, denn er ist mal eingestiegen und hat hier ein bisschen Rambazamba gemacht, das Unternehmen aufgehübscht und jetzt hat er auch die Zustimmung gegeben zu diesem Deal. Und auch das, denke ich, ist nicht schlecht. Die Aktie von Novo Nordisk einfach weitergelaufen. Einfach Wahnsinn. Neue Hochs erreicht und klar, verständlich, wo mehr Produktion ist, kann man auch mehr verkaufen. Und der Deal macht auch aus Anlegersicht offensichtlich Sinn. Und kaum später kam noch eine zweite Nachricht im Bereich der Big Pharma. Novartis möchte Morphosis übernehmen. Und Morphosis ist ja bekannt als Krebsmedikamentenhersteller.
Der ewige Patient immer, ne?
Genau, es geht immer rauf und runter. Diese Aktie ist ja sowas von extremst gefallen in den letzten Wochen und Monaten aufgrund von verschiedensten negativen Nachrichten. Und nun hat Novartis hier die Chance erkannt. 2,7 Milliarden Euro möchten sie zahlen, also 68 Euro je Aktie. Sie war auch schon mal deutlich höher, muss man dazu sagen. Und da möchte nun Novartis natürlich die Onkologie stärken. Da sind sie ja auch, ich sag mal, breit aufgestellt und wollen hier natürlich noch ein bisschen mehr Fokus gewinnen. Genau, es gab noch ein anderes Angebot von Insight und auch ein Pharmaunternehmen, aber das scheint geringer gewesen zu sein. Morphosis hat dann Montag schon 50% plus gemacht und ist so langsam jetzt auf diesen Übernahmepreis auch hochgestiegen. Spannende Sache, Morphosis war einer der ersten Aktien, die ich mal im Depot hatte.
Und jetzt hast du verkauft?
Tatsächlich nicht, die habe ich relativ schnell damals sogar mit Gewinn verkauft, aber ich habe dann auch relativ schnell festgestellt, dass die Münchner auch sehr, sehr volatil sind und sehr nachrichtengetrieben, weshalb ich dann auch relativ schnell mal raus bin wieder. Aber finde ich spannend, war immer ein interessantes Unternehmen, aber so richtig Performance hatten sie eigentlich nie erzielt, das war ihren Trading-Aktie.
Diese Woche haben wir in Deutschland das erste IPO des Jahres gehabt, nämlich der Panzergetriebehersteller Renk. Letztes Jahr wollten sie wollten sie ja schon an die Börse, haben es dann aber abgesagt, weil der Kapitalmarkt nicht so gut war. Aber jetzt ist natürlich Rüstung, Aufrüsten überall. Gestern Abend, die USA haben die Hilfen für die Ukraine abgeblasen. Unfassbar, was da jetzt rauskommen wird. Also ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Und ich glaube tatsächlich, wir stehen vor einer massiven Aufrüstung. Und dass Renk jetzt ein IPO macht, ist super schlau und der Ausgang Der Preis war bei 15 Euro je Aktie. Die Renk-Chefin Susanne Wiegand sagt bei der Zeremonie an der Frankfurter Börse, der Börsengang gibt uns Spielraum für nachhaltiges Wachstum im Verteidigungsbereich, aber auch im Bereich der Energiewende. Der Deal ist jetzt angeblich nur gelungen und das kann ich mir gar nicht so vorstellen, weil zwei große Investoren schon große Aktienpakete gekauft haben, nämlich einmal der Panzerhersteller KNDS. Das ist ein Zusammenschluss des deutschen Militärfahrzeugsherstellers Krauss Maffei Wegmann und dem staatlich-französischen Nexter Defense Systems. Sie haben knapp 7% der Anteile gekauft, nämlich 100 Millionen Aktien. Und sie bauen auch den Leopard-Panzer. Des Weiteren hat Wellington Management aus den USA auch nochmal 50 Millionen Papiere gekauft, also knapp 3,5% der Anteile. Und auch KNDS sicherte sich Optionen, um diesen Anteil auch noch sukzessive auf 25% zu erhöhen, damit sie eine Sperrminorität haben. Und was soll ich sagen? Ich glaube, und das ist meine Spekulation diese Woche, Renk wird Ende des Jahres höher stehen als heute.
Ja.
Das glaube ich. Ich würde sogar sagen, nochmal 20% höher.
Das ist gut, dass du es nochmal ein bisschen konkretisiert hast, weil ich glaube, die erste Aussage ist sehr, sehr wahrscheinlich. Und 20%, ja, wäre natürlich gut, klar. Also gut für die Aktie, gut für die Anleger. Ja, tolles IPO. Finde ich clever genutzt. Natürlich muss man sagen, es ist jetzt einfach auch.
Es ist die Zeit.
Zeit, genau. Ja. Es ist die Zeit. Es nützt nichts. Es ist halt einfach so, man wird wahrscheinlich rüstungstechnisch überall aufwerten müssen, gerade auch in Europa. Und ich glaube, es gibt keinen besseren Zeitpunkt, als es jetzt so langsam auch an die Börse zu bringen. Wobei Renk war schon lange mal an der Börse, von 1929 genau. bis 2020. Ehrlich? Und dann waren sie ja als MAN-Tochter von der Börse genommen worden, als sie von Triton übernommen wurden. Und die hielten ja dieses Unternehmen noch und haben es quasi jetzt teilweise an die Börse gebracht. Es wurden auch keine neuen Aktien ausgegeben, sondern Triton hat seine Anteile im Prinzip, seine Aktien selber an die Börse gebracht.
Die haben einen richtigen Reibach gemacht.
Triton hat alles richtig gemacht, ja, definitiv. Die vergolden jetzt, was sie vergolden können. Und das ist auch ein schönes Stichwort für mein nächstes Thema, denn Bud möchte was vergolden. Und zwar in Indien haben sie ja eine große Beteiligung, und zwar ITC. Und jetzt hatten die ja dieses Jahr schon dieses Problem mit dieser hohen Abschreibung aufgrund der alten Reynolds-Marken in den USA, die jetzt nicht mehr so laufen. Und da hat man ja schon ganz schön was runtergesetzt. Und nun möchte man tatsächlich ITC. Das ist eine relativ große Beteiligung, die man hat. Ich glaube, was waren das? 14,7 Milliarden Pfund. Also 17,2 Milliarden Euro, genau. Beteiligung. Die will man nicht komplett aufheben, das ist klar, aber schon einen gewissen Teil verkaufen, um hier so ein bisschen die Verschuldung zu senken. Auf der einen Seite natürlich auch nochmal zu nutzen, um Aktienrückkäufe zu tätigen und die Dividende von 2% erhöht. Auf diesem Niveau ist das auch mehr als ausreichend, muss man sagen. Insofern die Zahlen insgesamt nicht schlecht, auch die Quartalszahlen, die sie gemeldet haben. Aber diese Nachricht fand ich sehr positiv, hat sicherlich auch dem Markt gefallen, denn machen wir uns nichts vor, klar, die indische Beteiligung wird nach wie vor auch ein bisschen mehr wachsen vielleicht, ne? Ja. Gerade auch in der Hinsicht. Aber eigentlich will ja Bud, genauso wie die großen anderen Tabakkonzernen, so ein bisschen weg von der Geschichte und hin zu diesen, naja, E-Zigaretten, zu diesen E-Shishas und was es eben alles so gibt. Und die sind ja eh viel margenreicher und am Ende des Tages ist das vielleicht eine schöne Möglichkeit, um die Verschuldung, die ja ohnehin hoch ist, ja auch einfach unter Kontrolle zu kriegen und dann mit Aktienrückkäufen auf diesem Niveau, finde ich auch sehr, sehr clever, dass man das macht. Und ich glaube, damit hat man einen schönen Move getätigt.
Man muss wirklich sagen, also ich finde, sie haben jetzt so alles Negative ist jetzt auf dem Tisch. Ja, wurde jetzt auch so gefühlt abgeschüttelt und abgeschrieben und sie sind auch sehr konservativ. Sie haben die Dividende angehoben um knapp 2,2%.
Genau. Ja.
Und man muss auch sagen, ihre Strategie mit dem ganzen Thema ja smokeless, also das gesunde Rauchen.
Das weniger schädliche
Rauchen. Das weniger schädliche, ja. hat ja 13,6% zugelegt.
Genau.
Und das ist natürlich enorm. Wir haben jetzt auch schon hier 4,5 Milliarden Pfund auch Umsätze.
Ja.
Und da haben wir ja schon letztes Jahr drüber gesprochen, dass die operative Marge ja noch höher ist bei dem gesünderen, zu weniger ungesunden Zeug,
genau.
Nämlich jetzt bei 45,7% angekommen. Und sie haben ja eigentlich eine richtig schöne Strategie, wo sie auch tatsächlich sagen, wir machen jetzt bis 2026 3-5% Umsatzwachstum bis 2026 und wir wollen so, ja, ein bisschen mehr wollen wir auch beim Gewinnwachstum haben. Und das Ziel ist tatsächlich, glaube ich, auch mit diesem Versilbern dieser Beteiligung. Sie wollen ja zum 2- bis 3,5-fachen des adjustierten Net Debt, also der Verschuldung zum adjustierten EBITDA kommen. Und da müssen sie einfach mal, ich glaube, bei der Bank anrufen und eine ordentliche Sondertilgung machen.
Ja, genau, ja. Das macht durchaus Sinn. Dazu muss man auch sagen, dass die Einweg-Shishas ja verboten werden. Also die sind ja im Prinzip auch von der EU schon mal weg vom Fenster. Und dann geht es ja darum, dass man diese sondern dass man diese, draufstecken auf diese E-Shishas im Prinzip immer wieder nachkaufen muss. Und da sind sie ja wirklich schon relativ gut vertreten. Das sind ja manche Einweg-Shisha-Hersteller nicht. Insofern auch da nochmal eine Chance für kurzfristiges Wachstum die nächsten Monate und auch Jahre. Und ich glaube, auf dem Niveau durchaus. Und da möchte ich meine erste Spekulation heute mitbringen. Und zwar glaube ich, dass Bud dieses Jahr tatsächlich noch auf 35 Euro die Aktie oder über 35 Euro die Aktie am Ende des Jahres stehen wird. Und das ist viel für einen Defensivwert. Ne? Also
über 35 Euro je Aktie stehen. Ausrufezeichen gibt es da.
Bin ich gespannt. Natürlich ist die Dividende auch sehr, sehr hoch. Das darf man nicht vergessen. Ich bin investiert. Ich weiß nicht, ob du es bist.
Bei Bud?
Bei Bud bist du ja investiert. Ne? Ich auch.
Also ich war auch immer so ein bisschen am Struggeln, weißt du ja.
Ja.
Aber ich glaube irgendwie, also sie strafen ja alle, die sagen, naja, soll ich da jetzt wirklich, kann ich da investieren? Ja, kann man, weil das weniger schädliche Rauchen, es wächst und wächst. Und sie haben starke Cashflows aus dem Ganzen. Und ich glaube, auf diesem Niveau, wenn sie mit Aktienrückkäufen beginnen, ich bin mir nicht sicher, ob wir diese Tiefs, ja, die wir jetzt gesehen haben, die letzten Wochen und Monate, ob wir die nochmal sehen.
Ja,
wäre eine also gute Frage, 26, dann. 30, glaube ich, wird schwierig, die nochmal zu sehen.
Ja, auf jeden Fall eine interessante Geschichte. Natürlich auch eine fette Kursbewegung von knapp 6% oder über 6%, das ist natürlich selten bei Bud.
Und wenn viele jetzt auch sagen, naja, der Marcel jetzt hier, 16,74% ist entfernt, vergesst aber bitte nicht, hier gehen noch knapp 10% Dividendenrendite auch immer runter, ja?
Genau.
Also das musst du ja auch erstmal erwirtschaften an Kursgewinn.
Genau, Dividende wird ja immer abgezogen vom Kurs, genau. Das darf man ja nicht vergessen, insofern ist das auch nochmal.
Also du sagst eigentlich, sie steigen 25%.
Ich sage, die steigen, genau. Richtig, ja.
Also
und das von heute, obwohl sie ja heute schon 6% gestiegen sind, ne? Das muss man ja auch, es ist da schon noch ein Stück weit Platz nach oben.
Also,
wäre schön, wenn sie es schaffen.
Du bist ja bei Disney investiert.
Das ist richtig.
Und da wir alle wissen, dass du ein großvermögender Lehnsherr hier aus dem Osten bist.
Ja, unglaublich.
Wollte ich dich fragen, ob du am Dienstag auch Post von Bob Iger bekommen hast.
Nein, leider
nicht. Ehrlich nicht?
Das hat nicht gereicht.
Warte mal ab.
Ich muss noch,
wir sind ja noch ein bisschen weiter. Die Post muss ja noch über den Teich.
Und der Sparplan läuft ja noch. Vielleicht ist noch nicht groß genug.
Ah,
ja, die Position ist noch nicht groß
genug. Dann kriegst du vielleicht nur eine Postkarte von ihm. Nur wo drauf steht, lieber Marcel, ich möchte dich und alle anderen InvestorInnen, ob der gendert?
Bestimmt.
InvestorInnen dazu aufrufen, die 12 Empfehlungen für die Besetzung des Verwaltungsrats, denen zu folgen, die wir empfehlen. Und bitte nicht die Investorengruppe von Trian und Blackwell, die vorgeschlagenen Kandidaten nicht zu akzeptieren, sondern bitte lehnen diese ab auf der diesjährigen Hauptversammlung, wo du natürlich als guter Aktionär live für uns berichten wirst.
Natürlich.
Disney hat gesagt, also wer sind Trian und Blackwells? Dahinter steht Nelson Peltz und er will mit aller Macht in diesen Aufsichtsrat. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum Disney so stark die Dividende erhöht hat, weil der Bob Iger tut ja auch einiges, um die Aktionäre auf seine Seite zu holen. Ja, weil Disney will, und das hat er auch nochmal gesagt, sie wollen den eigenen eingeschlagenen Weg fortsetzen. Der Unterhaltungskonzern will sich weiterhin darauf konzentrieren, sein Streaming-Dienstgeschäft profitabel zu machen, seine Sportmedienmarke ESPN in eine herausragende digitale Plattform zu verwandeln, die Rentabilität der Filmstudios zu verbessern und das Wachstum seiner Themeparks zu beschleunigen. Blackwells Capital hat 3 Kandidaten vorgeschlagen, die eine neue Perspektive für Disney anstreben, angeblich sogar eine Zerschlagung.
Okay.
Und über seine Firma Trian versucht Milliardär Peltz erneut, seinen Einfluss im Unternehmen auszubauen und 2 Sitze im Verwaltungsrat zu erlangen. Einen für sich selbst und einen für den ehemaligen Finanzchef von Disney, Jay Rasulo. Der 81-jährige Peltz, 81 Jahre, hat einen Kampf um einen Sitz im Disney-Verwaltungsrat Anfang 2023 aufgegeben, nachdem Bob Iger ja dann schon gesagt hat, alles klar, wir bauen den Konzern um, wir streichen Stellen, Sparmaßnahmen etc. 7.000 Stellen haben sie damals ja, auf den Prüfstand gestellt. Im Oktober knöpfte er sich Disney jetzt erneut vor, erhöhte weiterhin seine Position und seine Anteile am Konzern. Der Verwaltungsrat erklärt, warum Peltz es nicht werden sollte in seiner Empfehlung. Peltz habe keine einzige strategische Idee für Disney vorgelegt und er verfüge über keinerlei Erfahrung im Medien- und Technologiesektor.
Das ist mal eine Ansage.
Ich bin total gespannt, wie dieser kleine Kampf hier doch so weitergeht. Ich glaube, wenn du hier einen älteren Herrn hast, der vielleicht auch ein gewisser Sturkopf ist und finanzielles Vermögen hat, es wird interessant sein, ob er weiterhin aufstockt. Wäre natürlich auch mal interessant, wenn Nelson Peltz mit dieser Firma, wenn die vielleicht mal so auch an die Öffentlichkeit gehen würden und würden sagen, passt auf, das sind unsere Ideen, dies, das und jenes.
Wenn
aber,
sie Ideen hätten, wäre es ja dann gut.
Aber ich glaube, das haben die gar nicht nötig.
Kann sein, ja.
Die sagen sich, leck mich.
Ja, kann durchaus sein.
Ja, also sie treiben, ich glaube auch, und das muss man ehrlich sagen, da kann man wieder froh sein, wenn man investiert ist und ein aktivistischer Investor dahinter ist, weil der handelt im Interesse der Aktionäre, ja. Das sieht man, Dividende erhöht, etc. Der peitscht die, glaube ich, schon an, nur mit seiner Beteiligung.
Okay. Ja, kann man so sehen. Andererseits kann es auch sein, dass er natürlich dem CEO oder auch dem Vorstand dazu treibt, irgendwas zu tun, was vielleicht langfristig gar nicht so klug ist. Weiß man auch nicht, ne? Aber ich glaube, das wird sich hier ganz gut ausschaukeln. Auf der einen Seite Kraft, da an der anderen Seite Kraft und irgendwo in der Mitte liegt dann wahrscheinlich auch die beste Lösung für alle.
Aber die Disney-Aktie, jetzt ist sie auf Sicht von 12 Monaten mit 0,48% im Plus und auf Sicht von 5 Jahren 1,1%. Ich glaube, man hat hier noch eine Chance, wenn man hier jetzt einsteigt, langfristig schöne Gewinne mitzunehmen. Marcel, ich glaube, ich werde hier bald jetzt einsteigen.
Ja. Kann ich gut nachvollziehen. Ich bin investiert, habe meinen Sparplan ja laufen lassen, gerade wo sie so unten war.
Ja.
Und ja, mittlerweile ist die Position dann doch ganz schön herangewachsen und ich glaube, da werde ich jetzt auch Freude haben.
Haben wir eine Frage der Woche?
Tatsächlich kam nicht wirklich viel rein, außer natürlich viele Kommentare zu den Quartalszahlen und da freue ich mich natürlich immer, dass das Feedback auch da ist, dass es, ja ich sag mal, auch einen Mehrwert bringt und ich glaube, da können wir das heute kurz fassen.
Deswegen folgt uns trotzdem gerne auf Instagram. Schön, dass ihr heute hier seid, dass ihr uns unterstützt. Und auch vielen, vielen lieben Dank. Wir sind jetzt unter den Top 40 der Finanzpodcast-Charts. Also wir brauchen jede Stimme, jede 5-Sterne-Bewertung. Hilft uns hier weiter nach vorne zu kommen. So werden wir natürlich auch attraktiver für potenzielle, ja auch Werbekunden, die wir natürlich hier brauchen. Also vielen, vielen lieben Dank, dass ihr da seid. Es macht total viel Spaß und schön, dass ihr mit uns diesen Weg auch geht. Und jetzt kommen wir zu meinem Top der Woche. Und Flixbus ist, glaube ich, wenn man so mal eine Checkliste machen würde, Flix Mobility, so das Unternehmen, was ich hier mit am meisten als Top der Woche habe. Kann das sein?
Also von den Startups und vor allem auch, ja, ich sag mal, nicht börsengelisteten Unternehmen tatsächlich sehr oft.
Und ich glaube, man hört es irgendwie gar nicht, aber hast du es jetzt schon gelesen? Pass auf. Flixbus expandiert nach Indien. Mhm. Und jetzt kommt's. Der Fernbusanbieter will vom Wirtschaftswachstum des bevölkerungsreichsten Landes der Welt profitieren und die grünen Busse werden 46 indische Städte anfahren. Wir setzen unsere profitable Wachstumsstrategie global fort, sagt Flix-Chef André Schwemmerlein laut dieser Mitteilung. Weißt du, wann sie das machen? Sie machen das ja schon seit Dienstag.
Ach, ja, wunderbar.
Sie haben das einfach angekündigt und haben gesagt, am Dienstag geht's los.
Geht los, ja.
Unfassbar.
Finde ich aber cool. Das wäre also an der Börse ein echter Sprung, glaube ich.
Also dieses Unternehmen soll ja, glaube ich, auch dieses Jahr an die Börse kommen.
Wollen wir es hoffen.
Cool.
Absolut.
Ehrlich. Also wirklich, ich bin total gespannt auf diese Zahlen. Ich glaube, damit zeigt man auch, dass man mit einem anderen Mobilitätskonzept, abseits von Luft und Bahn, also was ja die Lufthansa, ist ja auch Wahnsinn. Die haben die Preise so teuer gemacht, ja. Also die Reisekosten haben sich fast für uns verdoppelt im Job.
Krass, ja.
Und es interessiert die Lufthansa Latte.
Ja,
es interessiert
weil sie es können mittlerweile.
Ich war im Taxi Montag zum Flughafen. Wir waren hier um die Ecke, da kam eine Stunde vorm Abflug, Flug wurde annulliert. Jetzt musst du dir mal überlegen, die haben mir 250 Euro bezahlt, damit ich 3 Stunden später fliege. Was soll das?
Ja, wow.
Am nächsten Tag, ich wollte dann von Düsseldorf nach Frankfurt, Flug wurde annulliert.
Okay.
Da war ich auch schon wieder auf dem Flughafen. Wieder katsching, katsching, 250 Euro. Dann haben sie mich umgebucht. Dann bin ich über Wien geflogen.
Oh nein.
Ja. Es ist unfassbar. Und dann, egal, das erzähle ich dir nachher. Also wirklich Wahnsinn, was hier abgeht. Und ich glaube, Flix Mobility wird in der Profitabilität Ich habe schon eine Spekulation. Das wird profitabler sein, wenn die Infos rauskommen, als die Lufthansa. Glaube ich wirklich.
Schöne Spekulation, ja.
Du hast ja noch eine.
Ja, das stimmt. Du musst sie aber nehmen, du hast ja gerade geäußert.
Also, Wahnsinn.
Cool,
oder? Ja, also ich finde es richtig, richtig geil.
Ist auch sofern klug, weil ich sag mal, die Inder, die sind ja, weltoffen und sind halt sehr viel auf der Welt auch unterwegs und sehen und kennen das Prinzip ja. Und beim Smartphone sieht man ja auch, dass sie jetzt nicht unbedingt die teuersten Sachen nutzen müssen, sondern die nutzen vor allem das, was am pragmatisch sinnvollsten ist. Und vor allem auch für den Geldbeutel. Und ich glaube, das könnte ganz gut gehen. Ja, Flixbus, kluge Entscheidung, gefällt mir wirklich sehr gut. Philipp, wir hatten zur Veröffentlichung der Apple Vision Pro schon mal eine Aussage getätigt.
Ja.
Das war ja irgendwie, ich weiß nicht, Anfang, Mitte letzten Jahres, ne? Und nun ist sie ja erhältlich.
Und hast du schon Videos geschaut?
Also das Ding ist, man kann sich fast gar nicht entziehen, wenn man in Social Media mal unterwegs ist, so ein bisschen durch die Stories slidet und irgendwie kommt man dann plötzlich zu irgendwelchen Beiträgen, wo man denkt so, wow, schon ganz schön präsent, die Apple Vision Pro, obwohl sie noch gar nicht so lange erhältlich ist. Und natürlich nicht nur positiv, weil einige Autofahrer einfach mit der Vision Pro auf dem Kopf Auto fahren. Das heißt, man sieht ja was, es ist ja nicht so, dass sie nichts sehen, aber sie sind natürlich abgelenkt, weil man natürlich auch ganz andere Sachen noch sehen kann.
Geil, Aktienbuddies auf YouTube, muss gucken. Ja,
stimmt, während der Fahrt auch einfach hier uns einschalten können. Coole Sache, wir freuen uns, aber wir wären natürlich glücklich, wenn der Zuschauer oder die Zuschauerin dann auch natürlich Wahnsinn. Erhalten bleibt, weil er nicht gegen den Baum fährt. Ne? Ganz wichtig, aber trotzdem nicht nur, also auch negative Nachrichten sind ja am Ende trotzdem auch eine schöne Werbung und Social Media boomt mittlerweile mit Inhalten dieser Brille, also wo man sieht, okay, die Leute haben die Brille auf, es scheint ein neuer Trend zu werden und ich bin oder würde diese Aussage nochmal treffen, dass die Apple Vision Pro oder Apple es schafft, diese 3D-VR-Geschichten auch in den Alltag zu bringen. Und es scheint, es sieht zwar ulkig aus, aber das war auch mal am Anfang beim Smartphone so, ne? Ganz langsam schlich sich das so ein in den Alltag. Und ich glaube, das wird man bei Apple schaffen. Die Vision Pro, klar, viel zu teuer, aber es gibt Menschen, die kaufen sie, die wird in die Breite kommen und irgendwann auch günstiger werden und Apple wird davon profitieren. Deswegen mein Top der Woche heute, vor allen Dingen auch, wenn man diesen Sidekick und ich bin auch da investiert, also bei Apple und auch bei Unity Software, die ja die ganzen Inhalte für 3D und VR natürlich mit erstellen. Also sprich, vieles muss über die Plattform von Unity Software passieren. Klar, volatile Aktie, keine Frage, muss man aufpassen. Trotzdem glaube ich, wir können es langsam zünden, gerade jetzt auch mit der Präsenz der Apple Vision Pro.
Kennst du dich da aus? Weißt du, wie die Apple Vision Pro im Vergleich zu Oculus von Meta ist?
Ja, es ist ja ein ganz anderes System. Ja, Meta ist ja komplett zu. Ja, du hast ja dieses nicht, dieses. Also bei einer Apple Vision Pro ist es ja so, du hast diese Felder, du kannst, ich sag mal, da auch das, was dahinter ist, ja immer noch sehen und das ist ja der große Unterschied. Also es ist alltagstauglich, weil man den Kontakt zu anderen oder zur Außenwelt trotzdem noch behält, während man trotzdem noch was anderes sieht. Mhm. Das ist halt so diese Multi-Ebene. Und das scheint, ich sag mal, im Alltag sinniger zu sein als vielleicht eine Oculus oder zumindest die Meta, jetzt die Quest, die es gibt, ne? Na klar. Im Bereich Gaming, rein Gaming, ist Meta Quest natürlich ein ganz anderes Produkt, natürlich auch ganz anderes im Kostensektor, ja, das ist ja ganz klar und vielleicht auch nicht ganz so vergleichbar, aber für den Alltag, für die Arbeitswelt wird Apple Vision Pro sicherlich eine größere Rolle spielen, als es die Meta Quest im Moment tut. Deswegen bin ich hier weiterhin bullish für beide Aktien, bin aber auch bei beiden investiert, genau aus dem Grund auch teilweise und ich glaube, das nächste große Ding und Apple wird ja immer wieder mal totgesagt, nur weil mal irgendwas nicht so lief, weil ein paar iPhone-Verkäufe ein bisschen zurückgingen, aber ich glaube, hier geht es weiter und ja, die Apple Vision Pro in meinen Augen hier ein Top-Verursacher.
Ich habe für dich eine richtig geile Investment-Idee heute noch mit dabei.
Okay.
Nämlich WeWork.
Oh, geil.
Der Gründer Adam Newman will WeWork zurückkaufen.
Ja.
Marktkapitalisierung aktuell von WeWork, was denkst du?
Ja, wird nicht so teuer sein.
7,01 Millionen
Ehrlich?
Dollar.
Boah.
Ja, und angeblich sagt er, er hätte den Hedgefonds von Dan Loeb hinter sich, nämlich von Third Point und andere Investoren auch noch hinter sich, um ein Angebot für das Unternehmen vorzubereiten, um das Unternehmen jetzt zu kaufen. Der Hedgefonds ist sofort an die Presse und hat gesagt, wir haben hier gar keine Zusage gemacht, uns an irgendeiner Transaktion zu beteiligen. Und man habe nur vorläufige Gespräche geführt. Was zur Hölle? Ja, dieser Kerl hat ja immer ausschweifende Partys gefeiert, ist ja mit dem Heli gefühlt überall hingeflogen.
Ja.
Und will jetzt hier, sage ich jetzt mal, den Karren aus dem Dreck ziehen? Lächerlich.
Ja.
Also
man muss ja schon sagen, WeWork, ja, das war ja mal, oder ja, hat ja mal Büroräume für alle so ein bisschen hingestellt
auch in
den Städten. Und ja klar, die gab es auch in
Berlin,
Deutschland.
In Berlin
hat man die gesehen,
Hamburg,
die Büros. Das Ding ist halt, hier kam einfach Corona zu echt blöden Zeiten. Ne? WeWork ist ja bis 40 Milliarden Dollar Bewertung hochgelaufen und dann kam Corona, wo plötzlich alle das Homeoffice entdeckt haben. Und seitdem ist dieses Unternehmen, ja, dann auch die Aktie Richtung Insolvenz gelaufen. Jetzt für 7 Millionen von statt 40 Milliarden mal. Ja, also.
Am Camperplatz 1 sind die in Berlin.
Ja.
Das sieht schon cool aus.
Ja, na klar, aber wenn da keiner mehr hin will oder keiner mehr hin muss.
25 Euro am Tag.
Jetzt überlegst du, wer ist im Podcast bei WeWork auf?
Schnelles WLAN, unbegrenzter Kaffee und Tees und vieles mehr. Was ist denn jetzt? Na gut, da gibt es noch Steuern dazu. Konferenzraum für 9 Euro je Platz.
Okay.
Was ist dann, wenn da nochmal jemand reinkommt? Oh, dann gibt es noch eine Mitgliedschaft, da hast du an über 500 Standorten. Das ist natürlich super, wenn ich dann mal nächste Woche weltweit unterwegs bin.
Ja, kannst du endlich überall arbeiten.
Für 329 Euro. Mhm. Finde ich eigentlich eine Buchung für einen gemeinschaftlichen Arbeitsplatz pro Tag.
Naja. Tja.
Und du kannst 120 Schwarz-Weiß-Blätter und 20 Blätter in Farbe pro Monat drucken.
Ja, ist manchmal leichter als eine ganze Druckerpatrone kaufen.
Kannst auch einen eigenen Schreibtisch dir buchen.
Mhm, kannst auch.
Also, ja, ich fand die Idee, muss ich eigentlich sagen, immer ganz cool. Aber dass man da mit viel Geld verdienen kann, kann ich mir bis heute nicht vorstellen.
Ja, das ist die gute, große, gute Frage. Und ich glaube auch, dass das eher so ein Totgesagter ist, der nicht so lange lebt.
Apropos Totgesagte.
Ja, das stimmt. Gerade das Thema China ist ja auch war ja zuletzt immer mal Thema, muss man ja sagen. Und nun hat Alibaba die Quartalszahlen gebracht. Und die sind mein Flop der Woche. Die waren zwar besser als erwartet, aber ich finde eine Umsatzsteigerung von 5% nicht gerade sehr üppig. Und man muss auch sagen, dass man hier mit Alibaba ja eigentlich so einen Kandidat hat, der mal die 1 Billion Dollar Bewertung im Fokus Wahnsinn. Hatte als erstes chinesische Unternehmen. Ne? Das wäre ja im Prinzip der erste gewesen, der diese 1 Billion Dollar vielleicht sogar näher kommt. Und mittlerweile ist es ja weit weg. Und China Big Tech ist nach wie vor unter Druck und vor allen Dingen auch hier, muss man sagen, leidet man unter den Wettbewerber PDD, die ja auch mittlerweile schon recht groß sind, ja, also mit der Tochtergesellschaft Temu zum Beispiel. Ja. Und Wachstum von E-Commerce und Cloud, die sollen jetzt wieder angekurbelt werden, so eben das Unternehmen.
Und die chinesische Regierung.
Und das könnte, also der verlängerte Arm der chinesischen Regierung. Und das heißt aber trotzdem nur Cloud-Umsatz bei 3% Wachstum, Philipp. Alle Cloud-Anbieter gehen durch die Decke, haben ja mindestens 20% und selbst 15% wären gut, aber 3% Wachstum in China, obwohl man hier einer der größten Cloud-Anbieter ist, ist wirklich wenig, wie ich finde. Und das ist nicht nur gefühlt wenig. Immerhin möchte man jetzt die Cloud behalten. Vorher hat man gesagt, man möchte die ausgliedern. Die Frage ist nur, wer hätte jetzt dann diese Aktie dann noch gekauft, wenn die plus 3% wächst? Also klar, das ist vielleicht auch eine Momentaufnahme, weil China jetzt gerade nicht so läuft. Ne? Das kann auch durchaus mal wieder ein bisschen dynamischer werden. Aber die Frage ist, wann? Und immerhin hatten sie mit Lazada, AliExpress und noch ein paar andere Tochterfirmen ein Wachstum von 44% hinlegen können. Und auch die Smart Logistics Network Sparte, also Kainiao, was ja auch an die Börse kommen sollte, stieg um 24%. Das sind immerhin noch gute Themen. Man hat auch ein Aktienrückkaufprogramm von 25 Milliarden Dollar angekündigt. Das ist
mehr als 10%.
Das ist mittlerweile
das
ist sehr
schon viel.
Ja. Das stimmt. Das sind die positiven Dinge, die man hier mit erwähnen sollte. Aber trotzdem ich würde hier aufpassen. Es sieht immer billig aus, aber Alibaba hat, oder die chinesischen Aktien, vor allen Dingen im Tech-Sektor, das muss man vielleicht auch mal unterscheiden zu dem, weil wir oft das Feedback bekommen hatten, chinesische Aktien generell, klar, die Infrastrukturunternehmen, die meine ich jetzt
Evergrande
ehrlich gesagt gar
ist,
nicht
ich,
so.
Auch pleite gegangen.
Ja, die haben sie ja komplett abgewickelt, ja genau.
Das, die selber abgewickelt.
Die haben die, ja, hat ja die Regierung quasi auf Null gesetzt, weil ist einfach platt. Ja, da hier und da noch was veräußert und keine Ahnung, genaueres kann man sich ja anschauen. Aber hier geht es eher so um die Wasserversorger. Ne? Da gibt es ja auch ein paar andere, die laufen auch ordentlich und gut und auch stabil. Ne? Das ist keine Frage. Mir geht es eher so um diese großen Tech-Unternehmen, die eigentlich so mal als Pendant standen zu Amazon, zu Google und so weiter und so fort. Die sind ja wirklich nicht so gut gelaufen.
Ich bin ja ein riesen Wasserfan, ja. Und ich habe ja jetzt auch die Woche im Video Essential Utilities vorgestellt mit 3,zicke-zacke% Dividendenrendite. Aber das, ich frage mich, wenn man jetzt morgens aufwacht und sagt, Mensch, Peter, und dann sagt er ja Peter zu Annelies, ja, ich habe hier 1000 Euro, ja, ich will Geld investieren. Ach Annelies, das ist aber eine gute Idee. weißt du was? Wasser in China, das brauchen die Leute doch immer. Lass uns mal hier so eine Bude raussuchen.
Ja.
Guck mal, guck dir allein schon die Webseiten an. Also finde ich ganz schwierig.
Okay.
Ich finde, man sollte immer in seinem Zirkel der Kompetenz investieren. Und mir kann doch niemand erzählen, dass er Kompetenzen hat in Wasserversorgung in China. Wenn jemand die von euch hat, super gerne melden, kommt in unserem Podcast mal als Interviewpartner. Wie funktioniert Wasseraufbereitung im kommunistischen Ausland? Würde mich mal interessieren.
Ja.
Nein, also ja, du weißt, was ich meine, glaube ich. Ja, das ist.
Aber ich wollte was differenzieren, weil natürlich haben wir gesagt, alle China-Aktien, Mist. Das ist natürlich auch Quatsch, ne? Also ich würde immer noch
nicht. Ich sage das bis heute.
Ja, aber ich würde jetzt nicht unbedingt sagen Mist, sondern ich würde sagen, klar, es gibt ein paar, die laufen gut, sind auch relativ stabil und ich sag mal, auch nicht so in der Gefahr, dass die KP jetzt eingreift, weil sie sagt, der Wasserversorger hat
das viel Gewinn gemacht. Ich glaube, bei Wasser greifen die noch eher ein als bei anderen Sachen.
Ja, aber nicht beim Gewinn und beim Kennzahlen. Da würde ich jetzt gar nicht so, aber wenn so eine Alibaba, so wie damals, eskaliert, richtig stark, Tencent, richtig stark gewachsen, anscheinend zu viel Macht erhält und dann der Deckel draufkommt, dann würde ich sagen, kann man eigentlich nicht mehr investieren. Und das Vertrauen ist ja generell in dem Markt weg. Bleibt ja dabei. Nur
die Chinesen.
Vor allen Dingen die Big Techs würde ich dort nicht anfassen.
Die Chinesen können am 2.1. eines Jahres rauskommen und sagen, wie stark ihre Wirtschaft gewachsen ist. Ja. Das ist ja Wahnsinn.
Das ist ja Fall. Die KI weiß alles, würde ich weiter nicht investieren, ganz klar. Also auch direkt in China und vor allem, wer sagt, aber China hat ja trotzdem Wachstum und können wir ja trotzdem ETF. Langfristig ETF oder noch besser, wie ich finde, viele Unternehmen in Europa und auch in Asien, in Amerika haben ja trotzdem einen China-Anteil, wo sie ja trotzdem noch Geld verdienen.
Weißt du, was ich glaube, wo man wirklich Outperformance im chinesischen Bereich tatsächlich kriegen kann? Wenn man über einen aktiv gemanagten Fonds investiert. Kann also über jemanden, der Kompetenz hat bei chinesischen Wasserversorgung.
Ja, dann lieber ist, glaube ich, ein bisschen Gebühr besser
als so einen stumpfen ETF, der einfach alles kauft, was die KP entscheidet.
Ja, gut.
Oder?
Das ist ein Argument, ja.
Du bist ja auch in Indien bei einem aktiv gemanagten Fonds dabei.
Ja, korrekt.
Das, glaube ich, ist in so Emerging Markets wirklich mit Leuten, die da Kompetenz haben, macht das einfach viel mehr Gaudi.
Ja, eher als wenn man jetzt den großen ETF oder eben, wie manche jetzt wieder drunter schreiben, werden wahrscheinlich ETF auf ganze Welt, gut, ne? Dann ist das natürlich immer obsolet, ganz klar.
Ja, ne, das auf jeden Fall. Kommen wir zum Thema der Woche. Und jetzt muss ich meine Stimme umstellen. Ich bin jetzt die KI. Ich bin einfach zu doof, glaube ich, wahrscheinlich für KI.
Ja, ne, wir alle, denke ich, ne? Also KI ist ja genau das.
Spannendes Thema.
Ja, also nicht nur gerade so das Thema der Stunde, muss man ja sagen, oder der Wochen und mittlerweile schon Jahr, seitdem das ganze Thema ChatGPT angefangen hat. Und ich erinnere mich ein bisschen, als ich mein erstes Mal ein Smartphone in der Hand hatte, da habe ich mir gedacht, okay, was machen wir jetzt damit? Ne? Also man kann ein bisschen schreiben, es ist ein bisschen anders, man tippt so ein bisschen drauf rum.
Wo ist Snake? Wo ist Snake, Alter?
Ja, und das habe ich auch vermisst. Traurig nicht. Walkman war auch nicht mehr so richtig drin, wie es beim Sony Ericsson damals war. Und das Ding ist, dieses Werkzeug, heutzutage hat ja, also was das alles zugelegt hat an technischen Möglichkeiten. Und nun ist ja die KI, ich sag mal, etwas, was auf alle technischen Geräte ja irgendwo aufarbeitbar wäre, tendenziell. Ja, also natürlich beim Smartphone und gerade das Thema ChatGPT, wir sind ja da Kunde. Und
mega.
Wir nutzen es tatsächlich und ich nutze es jetzt auch mittlerweile nicht nur für Aktien und wenn ich sage, bitte sag mir mal das Geschäftsmodell von XY, was ich noch nicht kannte, dann ist das schon sehr wertvoll und sehr schön. Aber auch einfach andere Fragen, die ich habe, wo ich sage, so krass.
Wie hänge ich die Wäsche richtig rum auf?
Ja, was ist nach außen? Was ist besser? Nee, aber auch, also nicht
muss nur solche, ich meinen Babykopf über den ganzen Tag halten?
Ich kann das Beispiel jetzt nicht nennen. Ich hatte vorgestern eine Frage so aus dem Alltag, wo ich dachte, so, krass, was würde denn ChatGPT dazu sagen? Und die Antwort dahinter fand ich dann, oder war leichter. Man hätte auch googeln können, keine Frage.
Ja.
Aber es ging viel schneller.
Ja, und es ist mehr so ein bisschen dieses Interaktive, ja, man hat immer noch so ein bisschen Interaktion. Du hast das Gefühl, da sitzt jemand und tippt das.
Ja, ja, das stimmt, das Gefühl ist auch da, aber das würde mich jetzt gar nicht so reizen. Ist mir eigentlich relativ egal. Hauptsache, ich habe die Antwort und relativ schnell und auch, ich sag mal, gut erklärt. Und vor allen Dingen, diese Case, und das war ja heute bei uns, wir haben uns unterhalten über B. Reilly Financial.
Genau.
Und da gab es ja, und das war, wusste ich ja, ein Problem mit der, ja, mit der Firma, die man übernommen hat und da gewisse Menschen, die da, ich sag mal, in irgendwas verwickelt sind, was jetzt nicht so gut war, aber um das genau zu beschreiben, was mir jetzt schon wieder schwieriger fällt, einfach weil das Konstrukt dann einfach zu groß und umständlich wird, um sich alle Details zu merken, kann man einfach sagen, wie war der, oder was ist der Fall von B. Reilly Financial, warum ist die Aktie so unter Druck geraten? Und dann kommt eben eine kompetente Antwort, nachdem dieses Bing durchsucht wurde. Und das ist halt tatsächlich etwas, was man greifen kann, was ich sofort als Mehrwert auch im Alltag, ich sag mal, etabliert.
Ja.
Ja, ich würde es weiterhin immer mehr und mehr nutzen. Und wenn das in irgendwelchen Apps drin ist, macht das nur noch mehr Sinn. Also man stellt sich vor eine Excel-Tabelle, wo man einfach sagt, such mir jetzt mal schnell die 5 größten Positionen XY raus oder irgendwas. Ne?
Ich glaube auch tatsächlich, was wir jetzt gerade sehen, also wir reden ja seit ungefähr einem Jahr so mit über ChatGPT, das war ja so das Erste. Und ich finde, was wir jetzt sehen, dass die Börsen das jetzt erst so richtig einpreisen, liegt daran, wir haben die letzten Jahre immer viel über irgendwelche Trends gesprochen, die aber gar nicht gekommen sind. Wasserstoff ist ja für mich
schönes Beispiel.
Das Beispiel, jeder immer, Neil, Alter, kauf Neil. Genau, und du brauchst diese Aktie. Hä?
Ja.
Und aber man, oder Plug Power und wie sie alle heißen.
Wir können noch weitere Trends nennen, wenn ich die kurz unterbrechen darf. Cannabis.
Oh ja.
War mal zeitweise, ich glaube 2017, ein Riesenthema.
Ja.
Alles ist durch die Decke gegangen, bis es eingebrochen ist. Das war ein Hype, wo nichts dahinter stand am Ende des Tages. Und ein schönes Beispiel war 3D-Druck damals. 2015,
das auch,
16 oder wann das war, als 3D-Systems durch die Decke ging und dann nie wieder diese Hochs erreicht hat, als Tretasys mega gelaufen ist. Das waren Thematiken, die waren technologisch mega, aber noch nicht in der Realität angekommen.
Genau.
Und das ist jetzt anders.
Und ChatGPT war auf einmal da. Und das war so, also es war es wurde kein großer Hype ausgelöst, so nach dem Motto, in 3 Tagen kommt die KI.
Keine Ankündigung.
Es war einfach so, bam. Mhm. Und ich glaube, was einen wirklichen Ritterschlag war, dass Microsoft sich so schnell beteiligt hat. Weil die wissen schon, was sie machen. Ja, die machen einfach eine Due Diligence. Die wissen, warum sie sich da 49% der Anteile sichern. Und das ist einfach so ein Punkt. Und ich glaube, jetzt preist das natürlich. Jetzt springen viele auch auf diesen Zug auf. Ich glaube aber, wir haben noch super viel Potenzial. Also ich bin ein bisschen zwiegespalten, dass ich tatsächlich sage, mit dieser ganzen Thematik Regulierung, ich bin ja eher gegen Regulierung. Nichtsdestotrotz glaube ich, wir brauchen hier schon gewisse Schranken für das ganze Thema, damit man, also ich gucke ja auch gerne mal hier so Actionfilme und so, dass wir da, dass das jetzt nicht alles so krass kommt, wie dass wir irgendwann im Krieg mit der KI sind. So, also es braucht irgendwelche Richtlinien. Es muss, glaube ich, auch irgendwie geprüft werden, damit sie dir keinen Scheiß erzählt. Also, dass das auch nicht, damit jemand nicht dir auch falsch einsetzt. Ja,
absolut, klar. Jede Technologie kann auch falsch eingesetzt
werden. Genau. Und das wird, glaube ich, super spannend. Ich glaube, wir dürfen es nicht überregulieren. Und ich glaube, wir sehen ja jetzt im Moment dieses ganze Thema so Alltagsfragen etc. Aber ich glaube, so richtige Probleme, ich glaube, wir haben so viel, ich glaube, KI könnte man richtig gut einsetzen in Verwaltungen, Digitalisierungen von Behörden etc., wo eigentlich so viel ist, ein Beispiel. Wir haben ja hier, du kennst ja hier unsere Straße, hier sind ja eigentlich alle Häuser gleich. Und wir mussten jetzt diese Grundsteuererklärung machen. Und wir haben einen ganz anderen Betrag als die Nachbarn, die dasselbe Haus haben. Also rufe ich bei dem Herrn vom Finanzamt an. Ach ja, ich muss das mal prüfen. Ach, Sie hatten recht, ja. Das stimmt ja, Ihr Nachbar. Ja, da haben wir das falsch gemacht.
Oh.
Das sind so Sachen. Und ich glaube, wo auch ganz viel tatsächlich auch so ist, so Arbeitsprozesse. Ich glaube, da kann man noch so viel optimieren und machen etc. Ich glaube auch, wir werden eine Arbeitskraftverschiebung auch sehen. Also einige Berufe wird es irgendwann nicht mehr geben.
Man kann doch fast sagen, zum Glück.
Zum Glück, aber es wird uns auch viel Zeit geben für andere Sachen. Also ich glaube, es gibt immer noch Berufe, die sind so auch handwerklich. Also das Handwerk, glaube ich.
Das ist klar, ja.
Aber auch Pflege etc., auch das wird da natürlich Einzug erhalten. Also es gibt ja jetzt in Südkorea, habe ich jetzt gehört, gibt es zum Beispiel eine KI, die ruft dich an, wenn du im Pflegeheim bist und unterhält sich einfach nur mal mit dir. Das sind alles so Mehrwerte, die da auf jeden Fall kommen. Ich glaube, KI wird ein richtig toller Wegbegleiter. Wir sehen es ja auch zum Beispiel, wir können es ja offen sagen, also wir sind ja immer auf der Suche nach Werbepartner und wir haben ja immer so einen Text, den wir eigentlich nehmen zum Anschreiben und jetzt haben wir den einfach mal durch ChatGPT gejagt. Und was da rausgekommen ist, ist super schön formuliert etc. Und das sind alles so Punkte. Ich glaube, man darf sich vor dem ganzen Thema nicht verschließen. Aber ich glaube, wir stehen hier erst an einem Anfang.
Genau, in dem Praktischen des Alltages. Ja? Und ich sag mal, das ist ja genau der Punkt. Ich habe vor kurzem meine ganzen Ordnerzettel von Versicherungen und Co., ne, was man halt so hat, einfach mal wieder sortiert. Und das ist ja alles noch Beleg. Ja, wenn, ich habe das natürlich eingescannt und immer gleich mit digitalisiert und irgendwie, wenn ich jetzt zum Beispiel suche, was war denn die letzte Krankenversicherung Erhöhung von 2016? Dann müsste ich jetzt blättern, schauen, suchen und keine Ahnung. Und wenn ich das natürlich jetzt über eine KI eingebe, dann finde ich die sofort und sagt dir vielleicht auch noch ein paar Statistiken dazu und wie viel Prozent dazu noch und alles, was eben nicht in dem Brief steht. Ne? Also da eine gewisse Erleichterung in so vielen Punkten auch des Researches, was natürlich für viele Anwendungen richtig gut ist. Und jetzt hat man ja gesehen, nachdem ChatGPT raus ist und ich sag mal, die ganze Infrastruktur jetzt erstmal so richtig ins Wettlaufen kommt, was man ja an Supermicrocomputer, an Nvidia vor allen Dingen sieht, aber auch an anderen Aktien wie Rambus und Vertiv, die die Kühlung zum Beispiel der Rechenzentren annehmen, die auch mega hoch bewertet sind mittlerweile schon, dass das erstmal die Infrastruktur gebaut wird, dass das noch ein Wettrennen ist, der sehr, sehr stark umtriebig ist. Also selbst jetzt Zuckerberg hat ja wieder Äußerungen getätigt, dass das die nächsten großen Investitionen sind, auch für Meta. Und da geht noch sehr viel Geld rein. Ob die Bewertungen von Nvidia und Supermicro gerade fair sind oder überbewertet oder vielleicht sogar noch unterbewertet, keine Ahnung. Ja. Ne? Das muss jeder für sich entscheiden. Ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man gerade auf diesen, wie hat vor kurzem jemand geschrieben, mir ist es schon wirklich sehr schwindelig nach der kurzen Rallye, die Supermicrocomputer gemacht hat. Kann ich total verstehen. Es ist absolut schwer, wie man sich da verhält. Aber die nächste Runde wird sein, und das hat Adobe schon schön gezeigt, die ja auch schon seit über einem halben Jahr dieses ganze Thema KI mit Firefly implementiert haben in ihren Anwendungen, dass man praktisch schon direkt den Kunden einen Mehrwert über KI bietet. Und ich glaube, diese Reihe jetzt ausfindig zu machen, wird das nächste große Thema sein, wo viele Aktien, ich glaube, da ist Snowflake jetzt schon ganz gut angesprungen, einfach weil viele Daten, noch viel, viel mehr Daten da reinkommen, die ausgewertet und dann natürlich auch in diesem Prozess mit implementiert werden, als Beispiel zumindest. Und dann natürlich noch ganz andere Software-Sachen von der Erstellung von Grafiken, von der Erstellung von sämtlichen Softwarelösungen, die einfach dadurch noch viel schneller und einfacher gestaltet werden, wo vielleicht dann nicht mehr unbedingt der Ingenieur ran muss, sondern man kann vielleicht sogar schon als Hobbybastler an seinem Gartenhaus besser arbeiten als 3D-Visualisierung oder was auch immer. Da gibt es, denke ich, so viele Möglichkeiten, die jetzt noch Einzug erhalten, die dann hinten raus auch noch Gewinner werden.
Wenn du bist ja bei den großen Firmen auch investiert.
Ja.
Jetzt frage ich mich, also ich bin ja zum Beispiel bei Microsoft mit dabei. Man kann das Thema, um es mal kurz abzukürzen, natürlich auch über einen schönen ETF spielen. Ja, klar. Da gibt es KI-ETFs zum Beispiel von den X-Trackers. Du sagtest ja jetzt so die nächste Welle mitnehmen. Und ich glaube, man soll so ein bisschen der Spur nicht des Geldes oder des Öls folgen, sondern wo entstehen brutal viele Daten, die verarbeitet werden müssen. Und da glaube ich tatsächlich, Marcel, ich würde mir einen Versicherer suchen. Ich glaube, und die eigentlich, die tendenziell gutes Geld verdienen, weil sie höhere Risiken eingehen. Also ich könnte mir vorstellen, dass Spezialversicherer, aber auch Rückversicherer, glaube ich, richtig stark von dieser KI-Thematik profitieren können. Weil ich glaube, da muss natürlich bei großen Ereignissen etc. musst du heutzutage, glaube ich, auch noch viel abschätzen. Du brauchst viel Fachwissen. Und ich glaube, hier wird die KI in den nächsten Jahren einen riesen Mehrwert bieten. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum die Rückversicherer schon gut gelaufen sind. Ich glaube, das liegt nicht nur an den Zinsen. Ich glaube, hier hat man eine große Branche vor sich, die eigentlich darauf wartet, nochmal groß sich selbst zu disruptieren.
Ja, ich glaube, da ist ja noch sehr viel Musik drin. Also gerade da, weil man sagt, jetzt die Infrastruktur, okay, haben wir gesehen, oder läuft gerade, ist gerade voll im Gange. Der nächste ist ja, wer stellt die Möglichkeiten, die Anwendungen für den also auf der einen Seite den Endverbraucher und natürlich auch für Unternehmen wie die Versicherer, die dann eben nicht die eigene KI nutzen, sondern eben eine Software von irgendeiner Firma X, um Schäden, mögliche Schäden, Risiken noch besser einschätzen zu können. Und da gibt es ja die zweite Reihe oder die nächste Reihe ist ja dann erstmal der B2B-Player, der dem wiederum hilft oder auch B2C, je nachdem, die Alltagsanwendung auch tauglich macht. Und dann, das ist ja dann die Ebene, die du jetzt hast, wird der Versicherer nochmal stark von profitieren, weil er viel, viel profitabler arbeiten kann. Pharma, Big Tech, Big Pharma, Biotech wird ja einen Riesenmehrwert haben, weil man einfach viel, viel schneller diese ganzen Wirkstoffe in Zusammenhang sehen kann, vielleicht auch ganz andere Sachen ausrechnen kann. Gerade das ganze Rennen um Krebs wird ein Riesenthema sein. Und ich glaube, da gibt es nochmal richtige Fortschritte, die dann am Ende, ich sag mal, das ist so wirklich das ausgerollte Thema, auch richtig wirken. So ein bisschen wie die Gaming-Hersteller von Spielen auf Smartphones. Die waren ja die letzten, die eigentlich so mit profitiert haben, weil ich sag mal, Vorher hat man ein paar Anwendungen hier, WhatsApp, Co., ne, alles was so, ja. Chat, Kommunikation, und irgendwann kamen mal die Games, und das ist ja so, ne, immer noch nicht ausgereift, da gibt es immer noch mehr und mehr und mehr, aber das sind so verschiedene Wellen, und ich glaube, da muss man verschiedenste Geschäftsmodelle mal durchschauen, ja. Da durchblicken, wo könnte dann Mehrwert entstehen, wer könnte diese Software stellen, wer, klar, die Infrastruktur sehen wir schon, und wer könnte am Ende sogar im Endpreisen, das wird jeder von Pepsi bis ja. hin zu anderen großen Modellen, selbst Ölfirmen werden über KI noch sehr stark stark davon profitieren, dass es diese Technologie gibt. Das geht in sämtliche Bereiche dann rein.
Und jetzt würde ich die Community einmal auffordern, schreibt uns bitte eure KI-Investitionen, wo ihr sagt, der nächsten Reihe.
Investment Case, genau. Also, Investment Case, also ein Unternehmen, warum würdet ihr das so sehen?
Ja.
Warum wird es profitieren, wie du es gerade schon schön gesagt hast? Und also jetzt will ich keine Supermicrocomputer hören und auch
genau.
nicht. Genau. Also vielleicht eine Digital Realty Trust kennt man auch schon, die bauen die Rechenzentren oder vermieten diese. Auch alles klar, die Infrastruktur steht. Was sind die nächsten
Etappen? Also Unternehmen, die wir hier noch nie erwähnt haben.
Ja, oder schon erwähnt haben, aber noch nicht auf dem Schirm haben im Sinne genau. von KI. Und jetzt nicht nur Preise, die dann günstiger sind.
Hast du eine Investment-Idee der Woche? Ich habe tatsächlich, glaube ich, gar keine mitgebracht.
Oh. Also ich hätte Fortinet genommen, weil dieser Abverkauf nach den Zahlen wirklich ein schöner, klassischer, charttechnischer Rebound war auf diese Ebene des alten Hochs, und könnte man durchaus nutzen, um da mal langfristig einzusteigen. Ich bin investiert, Disclaimer-Hinweis, seit neuestem.
Gut, deswegen, dann schreiben wir einmal auf.
War auch meine Idee, weshalb ich da selber natürlich reingegangen bin.
Marcel mit Fortinet.
Noch eine zweite Spekulation des Tages muss ich noch aufbringen, weil ich ja letzte Woche wieder vergessen habe, versäumt, ja, säumig wie ich war. Ich glaube, Fortinet wird dieses Jahr noch einen Allzeithoch erreichen.
Ui.
Ja, okay. Man muss sportlich vorangehen. So. Wäre ja auch in meinem Interesse jetzt.
Warte, jetzt tragen wir hier erstmal ein, und dann kaufe ich mir gerade noch so ein bisschen die Zeit, drüber nachzudenken.
Was deine Investmentidee ist.
Ja.
Ja.
Ha!
Gar nicht so einfach.
Das hatten wir noch gar nicht. Fortinet wird Ende 2024 ein neues AZH erreichen. Ausrufezeichen. Ich glaube, dass es jetzt sinnig ist, wenn man, so wie ich Flix Mobility richtig feiert, sich jetzt Geld für eine volle Position auf ein Tagesgeld zu legen. Und zu warten, bis das IPO kommt. Ich glaube, soll das dieses Jahr kommen? IPO, Flix.
Ja, es ist nichts Genaues bisher, aber ja, kann durchaus
sein. Warte, Flixport. Ich weiß nicht wann.
Frag ChatGPT. Genau, vielleicht wissen sie schon mehr.
Ja. Flixport. Nee, ich finde es jetzt nicht so schnell. Ich glaube, sie kommen dieses Jahr an die Börse.
Das wäre natürlich cool, ja.
Das war jetzt eine schon Idee. Im ersten Halbjahr sei es soweit. Okay, ich glaube, wenn sie dieses Jahr an die Börse kommen, werden sie Ende des Jahres.
Ist das deine zweite Spekulation heute?
Nee, ist meine Investmentidee. Also Geld Investment weglegen Idee. Für Flix Mobility.
Sparen für Flix.
Flix Mobility. Und jetzt kommt's. Ich glaube, die werden ab dem Tag des IPOs den Markt outperformen, den MSCI World.
Okay, cool. Ist das schon auch eine Spekulation? Also nimmst du das als Spekulation?
Nee, als Investitionsidee. Meine Investitionsidee ist Flix Mobility. Geld weglegen für den Börsengang, für den Tag. Weil
mag ich. Finde ich gut.
Ja.
Warum nicht?
Flix Mobility.
So eine gute Idee. Ja, genau. Also zu KI, glaube ich, haben wir vieles gesagt.
Genau. Beachte natürlich wie immer unseren Disclaimer. Genau. Alles, was wir hier sagen, kann und ist bestimmt auch falsch.
Genau, hundertprozentig muss es falsch
sein. Gut. Nächste Woche.
Gibt es Quartalszahlen auch wieder. Ich bin wieder mit dabei. Ich versuche natürlich wieder alles up-to-date zu machen. Und Montag beginnen wir mit Monday.com. Auch ein Unternehmen, was sehr stark profitiert hat schon zuletzt und auch wirklich gut gelaufen ist. Kann man sich mal anschauen. Am Abend KI-Ausrüstung, Arista Networks. Schön, dass die Technologie offen sind. Deswegen ist da natürlich, sag mal, auch noch viel Musik drin. Kadenz, auch immer ein sehr, sehr starker Dauerläufer. Kann man sich mal anschauen. Kadenz Design Systems. Waste Management wird berichten. Sehr gut gelaufen, gerade die ganzen anderen Müllgeschichten auch. Ne? Qualys, auch ein spannender Cybersecurity-Play, kann man mal auf dem Schirm haben. Dienstag gibt es Zahlen von Coca-Cola und Shopify, auch Zoetis, ein Liebling aus unserer Community. Modis wird berichten, es wird Zahlen von Marriott und Ecolab geben. Außerdem Biogen wird berichten, am Abend dann Airbnb. Es gibt Zahlen von Akamai und dann am Mittwoch Zahlen von ZME Group. Sony wird berichten, Kraft Heinz, IQ Via, wird berichten. Und Ahold Dillheiss, wenn ich es richtig ausgesprochen habe, die wir auch schon letzte Woche angesprochen haben. Mhm. Auch da wird es natürlich spannend, wie das Quartal gelaufen ist. Am Abend Cisco Systems mit Zahlen, auch immer spannend. HubSpot, wahrer Dauerläufer, Rollins ist mit dabei und auch Tyler Technologies wird berichten. Donnerstag wird John Deere. Bist du noch investiert, John Deere?
Nein, ja, habe ich doch damals.
Hat sie verkauft gehabt, ne? Sossan Company, Stellantis, Pernod Ricard und ja, dann am Abend noch Applied Materials, Airbus und DoorDash. Digital Realty Trust, auch nochmal interessant, werde ich natürlich fokussiert draufschauen. Auch The Trade Desk wird berichten, auch mal ein spannendes Unternehmen. Coinbase mit dabei, Roku, Dropbox und und Kinsale natürlich auch nicht zu vergessen. Freitag noch die Zahlen von Shell, Quatsch, von Eni, Entschuldigung, und Swiss Re. Zahltag ist sicherlich auch.
Ja, am Montag geht's los mit Blackstone, dann Air Product, Metro wird bezahlen, Texas Instrument am Dienstag, Siemens, am Mittwoch ASML, dann am Donnerstag Apple, Procter & Gamble, Accenture, Morgan Stanley, Colgate, Realty Income, Aon, Abbott Labs, Marsh & McLean, Kinder Morgan, A. O. Smith, Synchronous Financial, Hasbro wird bezahlen, am Freitag Costco. Und wen kennt man hier noch? Ja, das war es eigentlich. Ja.
Warum ist der Donnerstag so viele Zahltage
gibt? Weil das der Dönerstag ist.
Ah, der 15.2. ist der nach Valentinstag. Da wollen die alle richtig Geld raushauen. So ist es.
Ja. Marcel, ich bedanke mich bei dir. Nächste Woche wollen wir einen kleinen Teaser geben.
Ja.
Nächste Woche gibt es die Top-Aktien von Marcel und Philipp für, Alter, Wachstum.
Wachstumswerte, ja.
Wachstum, damit das Depot mal ein bisschen wächst hier.
Genau.
Also Arm.
Arm alle rein.
Ich sage immer, lieber Arm ab, als Arm dran.
Das ist richtig.
Damit würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf.
Ja.
Ach so.
Ja.
Ich habe einen Witz.
Ich
muss ihn erzählen. Ja, ich habe zwei Stück gehört diese Woche, die ich richtig gut finde.
Dann möchte ich den Favoriten hören.
Nee, ich finde beide gut.
Willst du beide bringen?
Ja, okay.
Oh Gott.
Wohin fährt ein Urologe in den Urlaub? Gen Italien.
Okay.
Okay, und was ist die Lieblingsinsel von Zahnärzten? Bora Bora. Und damit bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen. Wir sind deine Aktienbuddies und wir sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also, tu uns einen Gefallen und bleib bitte dabei bei deinen Aktienbuddies vom Modern Value Investing.